Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich begrüße auch die, die neu zu uns dazugestoßen sind und die, die Tagesabendgäste sind. Wir freuen uns, dass auch die Geschwister vom Erzgebirge diese Freizeit nutzen, um auf sein Wort zu hören, und freuen uns auch besonders über die, wie gesagt, die erst heute angereist sind. Herzlich willkommen bei uns. Und wir freuen uns, dass wir auch Geschwister im Audio-Livestream dabei haben, sprich, die per Handy quasi verbunden sind. Das sind die Geschwister Trude, Bechthold, Kowalczyk und die Gisela Müller. Auch von dieser Stelle, ja, willkommen in der Gemeinschaft hier bei uns. Heute Abend hören wir den Albrecht. Er beginnt seine Reihe, die er sich für dieses Jahr vorgenommen hat, mit dem Thema Einführung zum Dienst eines Propheten, Paulus, Berufung und Auftrag. Ich möchte dazu lesen Galater 1, die Verse 15 bis 17. Da schreibt Paulus an die Galater: Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Ja, wir sehen, wie Paulus das selbst sieht, wie er selbst schildert, und wir sehen, dass bei dieser Berufung Gott der Handelnde ist. Nicht Paulus hat sich zu einem Propheten erklärt, nicht Paulus hat sich selbst beauftragt und auch nicht Menschen haben ihn beauftragt, sondern es war Gott selbst. Weder hochgestellte Persönlichkeiten können einen berufen und beauftragen. Kein Mensch kann das tun, das kann nur Gott selbst tun. Und Gott sucht sich seine Leute aus, und das hat er bei Paulus ja in ganz besonderer Weise getan. Bei Paulus hatte diese Berufung, dieser Auftrag weitreichende Folgen, sowohl natürlich für die Heilsgeschichte als auch für die Weltgeschichte. Ich denke, das christliche Abendland würde es als sogenanntes christliches Abendland nicht geben, wenn es einen Paulus nicht gegeben hätte. Und Gott garantiert für seine Berufungen. Gott führt es hinaus. Gott braucht willige, gehorsame Diener, um seine Geschichte zu machen. Aber er bleibt immer der Handelnde, der die Verantwortung übernimmt. Und das darf uns auch gewiss machen, dass er zu seinem Ziel kommt. Das hat der Johannes gestern Abend ja sehr schön uns bezeugt, ja, wie Gott derjenige ist, der handelt und der sein Ziel erreichen wird, seinen Willen realisieren wird. Ja, genug der Vorrede. Ich bete zum Anfang. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für alle, die hier sein dürfen, für alle, die uns jetzt zuhören. Ich möchte dir danken für die wunderbare Gemeinschaft, die du schenkst, und möchte dir danken für dein Wort, dass du uns auch heute Abend wieder darreichst. Ich möchte dir danken für alles, was wir heute erleben durften, möchte dir danken für alle Gespräche, für alle Bewahrung, auch für die, die heute noch wohlbehalten hier angekommen sind. Danke, Vater, dass wir alles von dir erwarten dürfen, Gutes wie Schlechtes, und alles aus deiner Hand nehmen dürfen und wissen dürfen, du führst es gut und wohl hinaus, für jeden Einzelnen von uns und auch für deine Liebes- und Heilsgeschichte. Ich möchte dich bitten für Albrecht, dass du ihm Freudigkeit, Vollmacht und Kraft schenkst, Vollmacht auch schenkst, uns zu erreichen. Gebrauche du ihn und sprich du durch ihn zu uns, Herr. Schenk uns ein bereitwilliges, offenes Herz, um richtig hinzuhören, was du uns sagen möchtest. Amen.
Amen.
Wir singen zu Anfang das Lied 910, 910.
Thank you. Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder zusammen sein dürfen, um auf das Wort unseres Gottes zu hören. Bevor wir anfangen, noch einen herzlichen Gruß von Peter und Susanne aus dem Schwarzwald. Die sind ja verhindert, weil sie vor ein paar Tagen einen kleinen Sohn bekommen haben. Jetzt haben sie 3 Söhne. Ja, also ganz herzlichen Gruß an alle. Ja, unser Thema, die Generalüberschrift, die lautet Prophetie in den Briefen Paulus des Apostels der Nationen. Und das wollen wir auch auf eine recht breite Grundlage stellen, ja, damit das Gebäude nachher nicht einfällt. Ja. Und deshalb zur Einleitung. Bekannte Verse aus dem Ende des Römerbriefs, denn dort habe ich das Thema eigentlich hergenommen. Es sind die Verse in Römer 16, 25 bis 27. Dort sagt Paulus, dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach oder gemäß meinem Evangelium, und der Heroldsbotschaft, wie man das eigentlich besser nennen würde, von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des äonischen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herrlichkeit hinein in die Zeitalter. Amen. Wenn man den Römerbrief durchliest, vor allem die letzten beiden Kapitel, dann bekommt man den Eindruck, als hätte Paulus diese Verse einmal zu einer früheren Ausgabe des Römerbriefes hinzugefügt, ja, weil er macht ja insgesamt 3-mal Schluss in dem Kapitel 15 und 16. Auf jeden Fall hat er das Geheimnis seines ihm an die Nationen anvertrauten Evangeliums in prophetischen Schriften niedergelegt. Und das geschah nach Befehl des äonischen Gottes. Wir könnten auch, wenn man die Gesamtaussage der Schrift hernimmt, des Gottes der Äonen sagen. Denn Gott ist eben der Gott der Äonen. Bis dato war das Geheimnis des Evangeliums an die Nationen verborgen und nirgends und zu keinem Zeitpunkt vorher kundgemacht worden. Jetzt aber geoffenbart heißt eben durch Paulus geoffenbart. Er hat sein Evangelium, das er in allen seinen Briefen in Summe ausbreitete, direkt durch Offenbarung von dem zur Rechten Gottes erhöhten Christus Jesus selber bekommen. So bezeugt er im Galater 1, und da hat uns ja der Markus schon ganz wichtige Verse gelesen, die auch noch einmal drankommen werden. Galater 1, 11 und 12. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist oder dem Menschen gemäß ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Das letzte Buch heißt ja auch Offenbarung Jesu Christi. Ja, interessant, dass die Schrift an vielen Stellen die gleichen Ausdrücke verwendet. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das einprägen. Durch Offenbarung Jesu Christi. Was Paulus uns an Schrift hinterlassen hat, ist also auf weiten Strecken, man könnte sagen, Originalton des Herrn selber. Es ist nicht irgendwie sein Gedankengut, sondern Originalton des Herrn selber. Bezüglich zweier Themen weist Paulus sogar ausdrücklich darauf hin. Und zwar in 1. Korinther 11, Vers 23, sagt er zu der Feier des Brotbrechens, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und so weiter. Ihr kennt ja diese Verse. Und schließlich in 1. Thessalonicher 4, da schreibt Paulus, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. Und da steht sogar die alttestamentliche Formulierung, ja, also Spruch Jahwes, müsste man das eigentlich wiedergeben. Wenn man das Hebräisch liest, würde da stehen Spruch Jahwes. Was ich auch euch überliefert habe, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Gegenwart oder Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Im Allgemeinen sagt er dazu noch im Römer und im Titusbrief Folgendes, Römer 15, die Verse 17 und 18. Ich habe also etwas zum Rühmen in Christo Jesu in den Dingen, die Gott angehen. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, und jetzt kommt wichtig, durch Wort und Werk. Heute Morgen haben wir von dem Geruch Jesu, von dem Geruch gehört, den wir verbreiten. Ja, und der Geruch hängt sehr stark auch mit unserem Tun zusammen. Mit unserem, weniger vielleicht sogar mit dem, was wir reden. Ja, das haben wir heute Morgen vom Rainer ja gehört. Und das ist das, was wir tun als Konsequenz aus der Gottesoffenbarung, die uns gegeben ist. Und deshalb ist bei Paulus ganz wichtig, das Reden und das Tun ganz eng verbunden. Das Wissen, das erkennen wir in jedem seiner Briefe. Was also Paulus predigte, schrieb und praktisch vorlebte, war zu 100% vom Herrn selber abgedeckt und angeordnet. Und darum kann er auch dann Titus für seinen Dienst in Kreta schreiben, Titus 1, 1 bis 2. Paulus, Sklave Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesverehrung entspricht. So gibt man besser wieder. Der Hoffnung des äonischen Lebens oder in Hoffnung des äonischen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor äonischen Zeiten, also bevor die Äonen begonnen haben. Zu seiner Zeit oder besser zu seinen Zeitpunkten, da steht das Wort Kairoi im Griechischen, aber sein Wort geoffenbart hat durch die Heroldsbotschaft, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Rettergottes. Und Befehle haben es immer mit Gehorsam zu tun. Wir können also wir müssen den Befehl, so wie er gesagt ist, umsetzen in unserem Leben und haben keinen Interpretationsspielraum. Aus den gelesenen Worten folgt also logisch, dass das Evangelium Gottes an die Nationen Gegenstand aller Briefe des Apostels Paulus ist. Wir sind zum Beispiel deshalb auch nicht berechtigt, etwa die früheren Briefe für weniger wichtig zu erklären als die späteren Briefe, Epheser, Philipper, Kolosser und die Pastoralbriefe an Timotheus, Titus und Philemon. Und genauso wäre es vermessen zu sagen, Paulus habe sich in den ersten Jahren seines Dienstes viel zu sehr mit seinen Volksgenossen in der Zerstreuung beschäftigt und wäre erst in den späteren Jahren seines Dienstes so richtig seinem Auftrag in den Nationen gerecht geworden. Nun, in einem zweiten Punkt wollen wir fragen, was ist denn ein Prophet nach der Schrift? Und wir haben aus der Römerstelle gelesen, dass alles, was der Paulus niedergeschrieben hat, prophetische Schriften seien. Und diese Frage wollen wir auch im Rahmen unserer Einleitung zum Gesamtthema beantworten. Wenn wir an Propheten denken, dann fallen uns spontan Jesaja, Jeremia, Daniel oder einer der anderen großen Gottesmänner des Alten Testaments ein. Dazu, dass sie über die Zukunft Israels in Gericht und Wiederherstellung geweissagt haben. Natürlich haben sie alle, ohne Ausnahme, über den kommenden Messias geredet. Ja. Denn das war, wenn man es genau nimmt, sogar der Hauptauftrag, ja, das auf das Kommen des Messias hinzuweisen. Dazu, dass sie über Zukunft Israels in Gericht und Wiederherstellung weissagten. Jedoch Propheten nur unter diesem Blickwinkel zu sehen, das wäre einseitig und würde ein sehr unvollkommenes Bild von ihnen zeichnen. Wir gehen nun ein paar Schriftworten entlang, die uns einen ganzheitlichen Eindruck liefern sollen. Und die Stelle, an der wir gewissermaßen eine Definition eines Propheten in der Schrift bekommen, ist 2. Mose 7, 1 und 2. Ich denke, das werden die meisten wohl kennen. Bevor wir dahin gehen, erinnern wir uns an die Berufung Moses in der Wüste. Er hatte allerlei Bedenken gegen seinen Ruf durch Jahwe vorgebracht, der ihm im Dornbusch erschienen war. Unter anderem sagte er, ich kann nicht reden. Und an diese Stelle gehen wir jetzt hin und lesen dort in 2. Mose 4, die Verse 12 bis 17. Danach dann 2. Mose 7. Und er sagt nun im Laufe der Unterhaltung, und nun gehe hin und ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du reden sollst. Und er sprach, ach Herr, sende doch durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn Jahwes wider Mose und er sprach, ist nicht Aaron, der Levit, dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann und siehe, er geht auch aus dir entgegen. Und sieht er dich, so wird er sich freuen in seinem Herzen. Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem Munde und mit seinem Munde sein und will euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und es wird geschehen, er wird dir zum Munde sein, und du wirst ihm zum Gott sein. Sehr interessant. Und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, mit welchem du die Zeichen tun sollst. Also auch reden und tun, genau nach Gottes Vorgabe, was wir eben bei Paulus in Römer 15 gelesen haben. Jahweh hat also Aaron zwischen sich und das Volk und Mose als Sprecher hineingeschoben. Also da war Gott auf der einen Seite, der hat zu Mose gesprochen, der Mose hat es Aaron weitergegeben und der Aaron schließlich dann zum Volk geredet. So war die Ordnung. So hat Jahwe Mose doch überzeugt, denn er wollte, dass Mose diese Aufgabe übernimmt und kein anderer. An der Stelle wollen wir uns einen Merksatz merken. Wenn Gott sich einen Menschen für eine Aufgabe erwählt hat, dann bringt er ihn auch dazu, diese zu erfüllen. Selbst über Umwege, in Klammer Jona. Ja, der Jona, der wusste ganz genau, mein Gott ist gnädig, also wenn ich Gericht predige, dann ist er nachher doch barmherzig, also hau ich besser ab, weil dann werden die Feinde Israels gerichtet. Das war die logische Überlegung, die dieser Mann hatte, und er hatte sogar gelingen. Er hat nur nicht so richtig mit seinem Gott gerechnet. Ja? Und er hat ihn nachher doch dahin gebracht, wo er ihn hinhaben wollte. Wir sehen gleich noch ein weiteres wichtiges Prinzip, das wir auch bei Paulus und den anderen Aposteln Gottes finden. Weder Mose noch Aaron waren berechtigt, die Botschaften Gottes zu interpretieren. Sie mussten sie eins zu eins, wie gehört, an das Volk weitergeben. Eine weitere wichtige Aussage ist im Vers 16 zu finden, in 2. Mose 4. Dort sagt Gott, er wird dir zum Munde sein und du wirst ihm zum Gott sein. Und das hat nun Aarons Position ganz genau geregelt. Er war nur Sprachrohr. Er musste genau, was er gehört hatte, so weitergeben. Mose hatte ihm gegenüber die Stellung eines Gottes, also absolute Autorität. Aaron redete als Prophet zum Volk an Gottes bzw. Moses statt. Für den Inhalt der Botschaft war Mose verantwortlich, Aaron für die richtige Ausbringung dieser Botschaft an das Volk. Und auch später an den Pharao, hauptsächlich, wie wir dann in der folgenden Geschichte lesen können. Schließlich noch Vers 15, wo wir lesen, ich will euch belehren, was ihr tun sollt. Sind es nicht nur Reden, sondern auch bestimmte Handlungen, die Jahwe durch Mose und Aaron ausführen ließ. Nun lesen wir die schon erwähnte Stelle in 2. Mose 7, 1 und 2. 2. Mose 7, 1 und 2. Und Jahwe sprach zu Mose, siehe, ich habe dich, dem Pharao, zum Gott gesetzt. Also vorher war das praktisch eine Gottbeziehung, Gott-Prophet-Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Und jetzt kommt noch eine weitere dazu, nämlich gegenüber Pharao. Der Pharao hatte sich selber ja als Gott gesehen nach der ägyptischen Religion. Und deshalb hat Gott praktisch dem Pharao dort abgeholt, wo er in seiner Denke zu Hause war. Und er hat ihm dem Mose zum Gott gesetzt. Und jetzt lesen wir da, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Jetzt hat Gott praktisch diese Gott-Prophet-Beziehung eine Ebene runter transformiert, dem Pharao gegenüber, der mit Gott noch nie was am Hut hatte, im Gegensatz zu Israel. Und jetzt war plötzlich Mose Gott und Aaron Prophet. Und jetzt heißt es weiter in Vers 2, du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll zu dem Pharao reden, dass er die Kinder Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Und aus diesen beiden Stellen können wir einen Propheten Gottes wie folgt beschreiben. Ein Prophet ist eine Person, die anstelle Gottes zu denen redet, zu welchen Gott sie sendet, beziehungsweise ihr vorgegebene Handlungen ausführt. Und der Prophet hat die Botschaft oder die Handlungen uninterpretiert weiterzugeben und unverändert zu tun. Ähnliches sehen wir auch in der kostbaren Berufung Jeremias. In Jeremia 1, 4 bis 9. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt oder besser eingesetzt. Und ich sprach: Ach, Herr Yahweh, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Da sprach Yahweh zu mir: Sage nicht, ich bin jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Yahweh. Und Yahweh streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an, und Yahweh sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Unser großer Gott lässt alle Einwände Jeremias überzeugend ersterben. Und Jeremia geht im Gehorsam. Die Frage, was Gott getan hätte, wenn Jeremia oder auch andere, die er in seinen Dienst stellte, sich nicht hätten überzeugen lassen, die kann nur jemand stellen, der noch ein kümmerliches und von Menschen getrübtes Gottesbild hat. Anders ausgedrückt, noch nicht allem glaubt, was geschrieben steht. Ja. Die Frage müssen wir gar nicht stellen, was da Gott hätte tun müssen. Schlussfolgernd aus den Angaben bei Mose und Jeremia können wir also noch weiter festhalten: Ein Prophet konfrontiert Einzelne oder eine Gruppe von Menschen mit einer Botschaft, die sie nur über diesen Weg bekommen können. Was ein Prophet redet, ist darum auch immer eine Offenbarung für die Empfänger. Ja. Wir runden unser Bild von den Propheten ab, indem wir nun zu den Inhalten ihrer Botschaft oder Offenbarung noch einige charakteristische Stellen lesen. Grundlegendes finden wir dazu etwa bei Hosea. Dort lese ich Hosea 6, die Verse 4 bis 7. Hosea 6, 4 bis 7. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Also alle 12 Stämme sind hier angesprochen. Da eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau der Frühe verschwindet. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, habe sie getötet durch die Worte meines Mundes. Und mein Gericht geht hervor wie das Licht. Denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht am Schlachtopfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, Israel wird hier mit der Abweichung seiner Haltung gegenüber ihrem Gott und seinen Ordnungen konfrontiert. Behauen wie der Steinmetz seine Steine. Nun einige weitere exemplarische Worte, die der Gott Israels durch Jeremia und Hesekiel geredet hat. Ich bitte euch, lest einmal jeweils die ganzen Kapitel durch, aus denen wir aus Zeitgründen jetzt nur ganz wenige Verse herausnehmen können. In Jeremia 7 zum Beispiel 21 bis 25. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Füget eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esset Fleisch, denn ich habe nicht mit euren Vätern geredet und ihnen nicht betreffs des Brandopfers und des Schlachtopfers geboten an dem Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte, sondern dieses Wort habe ich ihnen gesagt: Höret auf meine Stimme, so werde ich euch zum Gott sein und ihr werdet mir zum Volk sein. Und wandelt auf dem ganzen Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern haben gewandelt in den Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres bösen Herzens. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Von dem Tage an, da eure Väter aus dem Lande Ägypten gezogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und sendend. Jahwe ließ also durch Propheten den Weg des Lebens verkünden, und zwar ununterbrochen während ihrer ganzen Geschichte vom Tag des Auszugs aus Ägypten an. Also ist eine Aufgabe, den Weg des Lebens zu verkündigen. Jeremia 25, 3 bis 5. Vom 13. Jahre Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, diese 23 Jahre, ist das Wort Jahwes zu mir geschehen. Und ich habe zu euch geredet, früh, mich aufmachend und redend, aber ihr hörtet nicht. Und Jahwe hat alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh, sich aufmachend und sendend, aber ihr hörtet nicht und neigtet eure Ohren nicht, um zu hören. Und er sprach: Kehret doch um, ein jeder von seinem bösen Wege und von der Bosheit eurer Handlungen. So sollt ihr in dem Lande, das Jahwe euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Äon zu Äon. Jahwe rief also durch alle Propheten sein Volk und Einzelmenschen zur Umkehr auf und er bot ihnen den Rückweg aus ihrem Irrweg an und hat ihnen die Verheißung, im Lande wohnen bleiben zu können, für Äonen jeweils verkündigen lassen. Jeden Tag früh sich aufmachend und sendend. Jeremia 29, 19 bis 21. Darum, dass sie auf meine Worte nicht gehört haben, spricht Jahwe, womit ich meine Knechte, die Propheten, zu ihnen sandte, früh mich aufmachend und sendend. Und auch ihr habt nicht gehört, spricht Jahwe. Ihr nun höret das Wort Jahwes, ihr Weggeführten, alle, die ich von Jerusalem nach Babel weggeschickt habe. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, von Ahab, dem Sohne Kolajas, und Zedekia, dem Sohne Maaseas, die euch Lügen weissagen in meinem Namen. Siehe, ich gebe sie in die Hand Nebukadrezars, des Königs von Babel, damit er sie vor euren Augen erschlage. Daraus erkennen wir, die echten Propheten hatten allezeit große Mühe mit den Falschen. Die Verkehrten waren immer in der Überzahl und sie redeten sogar Lügen im Namen Jahwes. Und sie wurden von dem Volk viel gerne gehört als die Echten. Das ist auch ein Kennzeichen von Propheten Gottes. Und genauso war es ja mit den Aposteln. Und so war es ja auch mit dem Herrn Jesus selber. Noch ein Wort Hesekiels über Juda. Hesekiel 16, 60 bis 63. Über ein Kapitel, über das sehr wenig gepredigt wird nebenbei, leider. Doch ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend, und ich will dir einen ewigen Bund errichten. Du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine Schwestern empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern geben werde, aber nicht infolge deines Bundes, den Gott eben mit Israel gemacht hatte. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich Jahwe bin, auf dass du eingedenk seiest und dich schämest und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Jahwe. Jahwe prophezeit, dass er Juda, das mehr als Samaria und alle übrigen Nationen gesündigt hat, alle Schuld vergeben wird. Auch das ist Prophetie Gottes. Und damit offenbart unser Gott ein Grundprinzip, auf welche Weise er schließlich das Ganze also recht bringt. Er begnadigt den größten Sünder zuerst. Ja. Hören wir da nicht auch Paulus reden in 1. Timotheus 1, wo er sich als Beispiel hinstellt für alle Glaubenden, wer sich's aufschreiben möchte, 1. Timotheus 1, 15 und 16. Nun möchte ich noch aus dem Buch der Psalmen etwas vorlesen. Die sind ja randvoll gefüllt mit kostbarer Prophetie Gottes. Psalm 22 zum Beispiel in Verse 27 und 28. Es werden eingedenk werden und zu Jahwe umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn Jahwes ist die Königsherrschaft und über die Nationen herrscht er. Schließlich Psalm 145, 8 bis 10. Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn und groß an Güte. Jahwe ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Es werden dich loben, Jahwe, alle deine Werke, und deine Frommen dich preisen. Und Psalm 65, Vers 2. Ein ganz gewaltiges Wort. Hörer des Gebets, zu dir wird kommen alles Fleisch. Ja, nicht einmal nur die Menschen sind da angesprochen. Alles Fleisch. Das heißt, Gott offenbart durch seine Propheten sein Wesen und den Endausgang aller Wege mit seiner Schöpfung. So wie uns das der Johannes am ersten Abend auch gezeigt hat aus Jesaja 45 und den anderen Stellen. Dann noch etwas ganz Wichtiges über die Propheten selber, über ihren Dienst. In Amos 3, Vers 7, eine Schlüsselstelle, die wir auch zum Verstehen der paulinischen Schriften immer wieder mal zitieren wollen. Amos 3, Vers 7, da geht es um das Prinzip hier. Ja? Denn der Herr, Jahwe, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Ganz wichtig festzuhalten, auch für den Dienst Paulus und natürlich aller Apostel. Ja? Die sind ja alle Apostel Gottes gewesen. Dann von Petrus wissen wir noch etwas, was wir auch festhalten müssen. In Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade Gottes gegen euch geweissagt haben. Forschend auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und daran sehen wir, dass in den Propheten bereits der Geist Christi wirkte. Der Geist, der auch in jedem Glaubenden wirkt. Ja. Es war der Geist des Christus selber. Der Geist, der nach Römer 8, 9 bis 11 auch in uns wirkt. Ich möchte es einfach ganz bewusst wiederholen, dass uns das klar ist. Wir halten fest, erstens, in den Propheten wirkte der Geist des Christus, des Sohnes Gottes. Zweitens, sie wussten laut Petrus offenbar genau, was für ihre Zeit und was für später war. Drittens, sie zeugten von den Leiden, die über den Christus kommen sollten, und von den danach zu erwartenden Herrlichkeiten. Weiter ist uns gesagt, dass Engel in diese Dinge hineinzuschauen begehren. Das bedeutet, dass sie wohl noch nicht alles verstehen, was den Weg Gottes mit seinem Volk Israel, den Nationen und der ganzen Schöpfung anbelangt. Fünftens, das prophetische Wort beleuchtet dunkle Orte, das heißt die Dunkelheit des gegenwärtigen Äons. Ja, der Petrus sagt in der anderen Stelle, die ich jetzt nicht gelesen habe, dass wir das prophetische Wort als eine Lampe haben, die an einem dunklen Orte leuchtet. In 2. Petrus 1, 19 bis 21. Und schließlich sechstens, die Weissagungen, die legen sich nicht selber aus und sie entspringen nicht menschlichem Willen, sondern sie sind eben von Gott selber gegeben. Und sie stammen zwar von Menschen, siebtens, ja, aber solchen, die vom Heiligen Geist, das heißt von Christi Geist getrieben waren. Das ist das Entscheidende. Und nicht umsonst stellt er auch jetzt, wie Paulus sagt, die Versammlung bereits während dieser Zeit, in der sie zubereitet wird, den Engeln die buntfarbene Weisheit Gottes dar. Propheten sind also Träger göttlicher Offenbarungen und sie brachten Licht in ihre Zeit hinein und auch darüber hinaus, sowohl weit zurück in die Vergangenheit, wie auch bis hin zum Endziel aller Wege Gottes. Gott, der Vater, offenbart ihnen, was er tun wird. So viel wollte ich zu dem Dienst der Propheten ganz allgemein mal sagen, auf der Grundlage des Alten Bundes. Und jetzt schlage ich vor, weil wir jetzt als nächstes zum Berufung und Auftrag des Apostels Paulus kommen wollen, dass wir, wer will, aufsteht, ja, und wir singen ein Lied 467, und zwar die Strophen 1 bis 3. Und lüften würde auch nicht schaden. Wer es körperlich kann, der darf ruhig dazu aufstehen. 467, 1 bis 3. Thank you. Ja, danke, dass ihr so freudig gesungen habt. Es hat wieder Sauerstoff in unseren Kopf gebracht, damit wir göttlich denken, lernen und darin fortschreiten. Im zweiten Teil jetzt Berufung, Auftrag und Dienst des Apostels Paulus. Das wäre der dritte Punkt von unserer gesamten Betrachtung. Und da wollen wir jetzt mit dem ersten Unterpunkt anfangen, Berufung und Auftrag. Der zu Rechten des Vaters erhöhte Herr Christus Jesus hat Paulus ganz persönlich mitten aus der Verfolgung der Glaubenden auf den Weg nach Damaskus berufen und in seinen Dienst gestellt. Er selber beschreibt das an verschiedenen Stellen, die wir nun auszugsweise lesen. Die erste Stelle hat Markus schon als Eingangswort gelesen. Ich möchte sie noch einmal wiederholen. In Galater 1, 15 bis 17. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Wir erinnern uns, das klingt ähnlich wie bei Jeremia. Ja. Wohl, das Wohlgefiel, also durch seine Gnade berufen hat, Wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen evangelisiere, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Das sind kostbare Verse und sie betreffen im Kern auch jedes Glied am Leib des Christus, welches unser Gott und Vater in den Leib seines Sohnes eingliedert. Erstens, er erwählte sie vor Grundlegung des Kosmos und er gab ihnen vor den Äonen seine Gnade, nach 2. Timotheus 1, 9 und 10. Zweitens, er ruft sie zu seinem Zeitpunkt heraus und er wählt alle Begleitumstände aus, unter denen diese Berufung auch abläuft. Drittens, jedes Glied am Leib des Christus ist sein persönliches Eigentum. Viertens, auch alles andere in ihrem Leben ist durch seine Gnade und Fürsorge zugemessen zu seiner Verwendung. Bei Paulus lasen wir auf, dass ich ihn unter den Nationen evangelisiere. Das war Paulus spezielle Aufgabe. Jeder von uns hat auch seine Aufgabe individuell von Gott zugemessen. Und manches begreifen wir davon vielleicht gar nicht jetzt in unserem Leben. Und fünftens, zu seinem Zeitpunkt und durch die von ihm gewählten Begleitumstände gehen seine Erwählten auch aus diesem Leben hinaus. Paulus erklärt es anhand des Lebens Davids, Mit sehr einfachen Worten in Apostelgeschichte 13, 36 sagt Paulus, denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. Und in dem kostbaren Text zur Entrückung der herausgerufenen Versammlung sagt Paulus zu diesem Thema in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Also wir sterben nicht an irgendetwas, sondern dann und unter den Umständen, die unser Herr bestimmt. Ja? Und wer dann lebend zur Entrückung übrig bleibt, das hat er auch vorher gesagt. Also brauchen wir uns darüber nicht grämen. Ja? Und das ist eine freudige Sache. Ja? Das ist etwas, was zu unserer Ermutigung geschrieben steht. Und das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, ja, weil das, was täglich über uns hereinstürmt, das möchte uns diese Dinge vergessen lassen, ja, und zudecken, sodass wir manchmal richtig lange brauchen, bis wir das wieder ausgegraben haben. Ja. Johannes hat uns das ja auch am ersten Abend plastisch dargestellt. Nun weiter zur Berufung des Paulus. Er wurde also mitten aus der Verfolgung des Sohnes Gottes auf dem Weg nach Damaskus herausgerissen. Wir lesen von seiner Aufgabenstellung, die sein Herr Christus Jesus Ananias mitteilte, als er verständlicherweise zögerte, den Saulus überhaupt aufzusuchen, wegen der Begleitumstände, in denen er gerufen wurde. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin zum Ananias, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl erstens vor Nationen, zweitens Könige und drittens Söhne Israels. Diese drei Gruppen von Menschen hatte Paulus zu predigen und zu dienen. In Apostelgeschichte 22 macht er eine weitere wichtige Bemerkung zu seinem Auftrag. Verse 17 bis 21. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, also den Sohn Gottes, zu Rechten des Vaters. Der sprach zu mir, eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut eines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich auch dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und es war offensichtlich, noch bevor ihm sein Herr mehr Details zu seinem Auftrag gegeben hatte. Bis dahin hatte er seinen Volksgenossen vor allem die Botschaft vermittelt, dass Jesus, den er verfolgt hatte, der Messias ist, dass er leiden und aus den Toten auferstehen musste. Diese Erkenntnis war die erste Wirkung des nun in ihm wohnenden Christus und seines Geistes. Das lesen wir gleich anschließend im Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Interessant und sehr bedeutsam ist, dass sein erhöhter Herr ihm von vornherein sagte, dass sie, also seine Volksgenossen, sein Zeugnis, also das Evangelium, das der Herr ihm offenbaren wird, nicht annehmen werden. Und das erinnert uns an die Propheten, von denen wir vorhin in unserer Einleitung geredet haben. Ihnen hatte Jahwe dasselbe über das gesagt, was sie ihrem Volk verkündigen und vorleben mussten. Und trotzdem sandte der Herr sie unermüdlich immer wieder dasselbe predigend. Gott hat sich also da nicht rausbringen lassen. Und der Herr selbst schickte Paulus aus Jerusalem hinaus und erklärte ihm seinen Wirkungsbereich weit weg unter den Nationen. Sie waren sein Hauptauftrag und deshalb nennt er sich auch sehr gerne und einige Male Herold, Apostel und Lehrer der Nationen. Zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 5 folgende. Möchte ich aber jetzt der Zeit halber nicht lesen. Dieselbe Bezeichnung verwendet er auch in 1. Timotheus 2, Vers 7, wer sich das notieren möchte, und in 2. Timotheus 1, Vers 11. 1. Timotheus 2, 7, 2. Timotheus 1, Vers 11. Weitere Einzelheiten, die Paulus direkt bei seiner Berufung vom Herrn gesagt bekam, die finden wir in seiner Verantwortung vor Agrippa und Festus. Apostelgeschichte 26, die Verse 15 bis 18. Wir lesen mitten hinein in seine Schilderung. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Zeugen, Diener und Zeugen zu verordnen, sowohl erstens, was du gesehen hast, als auch zweitens, worin ich dir erscheinen werde. 17, Vers 17, indem ich dich herausnehme, aus dem Volk, nämlich den 12 Stämmen Israels, und b, aus den Nationen, also aus Israel heraus, aus den Nationen heraus, wozu, in welche ich dich hineinsenden werde. Ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Losteil, wie man das besser hier sagt, unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Die Absonderung Paulus war vollkommen. Der Herr sagte, indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, in welche ich dich hineinsende. Und es klingt eigenartig, dass er ihn herausnimmt und doch wieder hineinsendet. Und doch ist es beim genaueren Hinsehen logisch, denn die Schrift zeigt hier an, Paulus wurde aus allen völkischen Abhängigkeiten oder Zugehörigkeiten einfach herausgenommen. Es ist wie, wenn er überhaupt nicht mehr auf der Erde wäre, ja? Komplett herausgenommen und dann hineingesandt unter die Nationen. Und das entspricht ganz der Besonderheit seines Evangeliums, die er etwa niedergeschrieben hat im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave oder Freier, da ist nicht männlich und weiblich, heißt's, oder männliches und weibliches, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Denn auch die Nationen, in die Paulus hineingesandt war, die hat ja auch Gott herausgenommen, sodass ihre Zugehörigkeit zu den Nationen innerhalb der Versammlung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja, ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Ja. Deshalb die eigenartige Formulierung, dass der Paulus, obwohl er ja Jude bzw. Israelit war, aus den Nationen herausgenommen wurde, ja, und dann wieder reingesandt. Oder an der anderen Stelle in Kolosser 3, 10 und 11. Und den neuen Menschen, müsste man hinzufügen, aus den Vorversen klar, angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ferner bedeutet diese Absonderung Paulus, weder sollen die Nationen als Ganzes an die Stelle Israels treten, noch sollen jetzt in der Zeit des gegenwärtigen Äons alle Nationen insgesamt Empfänger des paulinischen Evangeliums sein, sondern nur eine Auswahl. Also einzelne aus ihnen. Paulus erklärt uns das im Kolosserbrief, wo wir die Verse Kapitel 1, 23 bis 26 lesen wollen. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt oder geheroldet worden ist, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Paulus ich Diener geworden bin. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, entsprechend der Verwaltung oder Haushaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zum Vollmaß zu bringen, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Die Formulierung, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, zeigt diese Auswahl an. Diese Heiligen reißt unser Gott und Vater aus dem Machtbereich der Finsternis heraus, unter welchem alle Nationen und Israel heute noch stehen, und er versetzt sie in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, Vers 13. Und er nimmt sie auch heraus aus dem gegenwärtigen bösen Äon, Galater 1, Vers 4. Also, obwohl wir da drin leben, sind wir doch Herausgenommene. Ja. Zum Zeugnis wird das Evangelium in der ganzen Schöpfung gepredigt, die unter dem Himmel ist, nach Vers 23, einschließlich der unsichtbaren Welt. Die hören auch jetzt zu, wenn wir diese Worte lesen. Ja, weil wie sonst sollten wir das Wort verstehen, ne? Man spricht zwar von der Weltmission, aber die Weltmission ist ja nur ein winziger Teil vom Kosmos. Und Paulus sagt, das Evangelium wird gepredigt der ganzen Schöpfung. Ja, das passiert auch jetzt schon. Wir werden staunen, was davon bereits jetzt schon gehört wird. Erfassen können es aber jetzt nur die dafür Auserwählten, eben seine Heiligen, nach Vers 26. Die übrigen folgen in den kommenden Äonen nach. Das ist selbstverständlich, denn die Glieder am Leib des Christus haben nur die Erstlinge des Geistes. Römer 8, 23. Ein weiterer wichtiger Teil seines Auftrags, der steht in Vers 24. Paulus musste durch das ihm anvertraute Evangelium das Wort Gottes, was bis dahin an Schrift geoffenbart war, zum Vollmaß bringen. Das also, was an Inhalten und Zielen unseres Gottes bis zu seiner Dienstzeit noch nicht geoffenbart war. Das gilt sowohl für die Dinge aus der Zeit vor den Äonen, also weit zurückliegende, wie auch die Vollendung der Wege Gottes mit dem ganzen All. Darauf kommen wir später in unserer Betrachtung noch einmal zurück. Die Offenbarung Jesu Christi ist nicht das Vollmaß der Schrift, obwohl sie nach den Briefen des Apostels Paulus vom Herrn durch einen Engel gegeben wurde. Denn ihre Inhalte sind alle in den Propheten des Alten Testamentes enthalten, beziehungsweise in den übrigen Briefen des Neuen Testaments und in den Evangelien. Noch eine weitere Bestätigung zu dem Dienstumfang des Paulus aus seiner Verteidigung vor dem König Agrippa, der ja übrigens ein Jude war. Ja. Und vor allem seine Frau. In Apostelgeschichte 26 lesen wir Verse 22 und 23. Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tage bezeugend, sowohl geringen als großen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Und jetzt macht er einen Ausschnitt aus seiner Botschaft. Er sagt nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster aus Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl erstens dem Volk, also den 12 Stämmen Israels, als auch zweitens den Nationen. Und damit hat er eigentlich seine Volksgenossen am Kragen genommen, verzeiht mir den Ausdruck, ja. Weil das war das ganz Entscheidende, was er bereits durch den Empfang des Geistes erkannt hat. Ganz am Anfang nach seiner Berufung. Dass nämlich der Jesus, der Christus, der Messias ist. Und das haben die Propheten alle der Länge und der Breite nach von Samuel anfangend, ja. Heißt es mal in der Rede von Petrus in Apostelgeschichte 3, haben alle das verkündigt. Und genau diese Botschaft hat er auch weiterzugeben an Israel und auch die Nationen. Dass der Christus Gottes auch ein Licht den Nationen sein wird, das steht zwar bereits in Jesaja 49, 5 und 6, aber Details zur Durchführung dieser Verheißung, die hat der Herr erst durch Paulus geoffenbart, wie das genau im Detail abläuft. Ja. Deshalb können wir jetzt dort natürlich nicht die Gemeinde suchen in Jesaja 49, aber da ist ein Hinweis darauf, dass sowas passieren wird. Und Details hat Gott später geoffenbart, durch Paulus. Wir lesen die Verse in Jesaja 49, 5 und 6. Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden, aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, ist es zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen? Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Ja, da sieht man, zunächst einmal wird nach der Prophetie Israels Israel zurechtgebracht und dann kommen die Nationen dran. Und das, was Paulus geoffenbart wurde, ist eben, dass Gott davor noch was anders macht, ja, indem er aus allen Nationen seinen Leib herauswählt. Ja. Und das ist genau das Geheimnis. Und deshalb kann der Paulus durchaus zu seinen Volksgenossen sagen, ich predige ja gar nichts anderes als das, was bereits gesagt ist. Ja, seine Weissagung, die Gott ihm zusätzlich gegeben hat, die beruhte auf der Weissagung, die bereits geschehen war. Ja. Und damit konnten auch die Israeliten nachweislich prüfen, ob der Paulus irgendwelche Storys erzählt hat oder ob das, was er verkündigt, durch Gott abgedeckt ist. Denn er hat sich auf die alttestamentliche Weissagung bezogen. Ja. Paulus wusste also direkt bereits ab seiner Berufung vor Damaskus aus dem Mund seines erhöhten Herrn, wohin er zu gehen hatte, um die ihm anvertraute Heroldsbotschaft auszubringen. Natürlich hat ihm der Herr erst danach durch weitere Offenbarungen Details dazu mitgeteilt. Dies geschah sicherlich in der Zeit in Arabien, von der wir in Galater 2, Vers 17 lesen. Er hat ab dem Beginn seines Dienstes dem Volk den Söhnen Israels zuerst, aber gleichzeitig auch den Nationen gedient. Das sehen wir unter anderem sehr schön im 1. Thessalonicher Brief, seinem ersten Brief, den er im Zeitraum um die 45 bis 50 rum verfasste, also rund 20 bis 25 Jahre bevor Jerusalem zerstört worden ist. Dort schreibt er in 1. Thessalonicher 2, 14 bis 16. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns, also Paulus und seinen Mitarbeitern, wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden alle Zeit voll machen, aber der Zorn ist bis zum Ziel, heißt's da, über sie gekommen. Und des Zornes Ziel ist natürlich ihre völlige Errettung. Am Ende dieses Äons werden sie das erkennen. So können wir es in Jeremia 23, 20 oder 30, 24 nachlesen. Weiter finden wir den gleichzeitigen Dienst an Israel und an den Nationen im Römerbrief, der um das Jahr 57 verfasst wurde. Römer 1, Vers 5, da heißt es, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchen auch ihr seid Berufene Jesu Christi. Paulus wurde, wie er hier erklärt, Apostel durch Jesus Christus, abgesondert zum Evangelium Gottes. Und in Römer 1, Vers 1 heißt's, zum Dienst an alle Nationen einschließlich Israels. In Vers 16 sagt er dazu in Römer 1, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben. Hin zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Habakkuk 2, Vers 4 hat er da zitiert. Und aus der Zusammenschau dieses Kapitels ersichtlich nennt er Juden und Israel aus Israel und Griechen exemplarisch aus den Nationen an der Stelle. Ja. Den Juden, das heißt Israel insgesamt, musste das Evangelium zuerst verkündigt werden. Denn Israel ist Gottes erstgeborener Sohn. Und so wurde auch die Taufe Johannes dem ganzen Volk Israel verkündigt, nach Paulus Predigt in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien. Kapitel 13, Vers 24 kann man das nachlesen. In den Synagogen waren immer eine Anzahl Proselyten und Menschen aus den Nationen. Und nach der Ablehnung durch die Israeliten an den einzelnen Orten seines Dienstes hatte sich Paulus besonders um die Nicht-Israeliten dort gekümmert. Wir beschließen unseren Abschnitt zur Berufung und Auftrag des Apostels Paulus mit den Worten heute Abend in Epheser 3, 1 bis 7. Dieserhalb, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe. Da nimmt er Bezug auf Kapitel 2 ab Vers 11. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Dass die aus den Nationen Miterben seien und mit Einverleibte oder mit Leib und mit Teilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Amen. Wir beten noch. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns das ganze Wort gegeben hast und wir gehört haben, dass in denen, die es geschrieben haben, der Geist deines Sohnes wirkte. Und so ist es wichtig, dass wir die ganze Schrift kennenlernen und uns damit beschäftigen. Und du hast uns aber auch den Apostel Paulus als besonderen Lehrer gegeben und das ihm geoffenbarte Evangelium zu unserer speziellen Verwendung. Und wir haben auch gelesen, dass es zum Gehorsam geschrieben ist, dass wir diesem Evangelium den Gehorsam leisten. Und dazu schenke du mir, schenke uns allen deine Gnade. Amen.
Amen.
Ja, vielen Dank für dein Wort, für den weiten Bogen, den du uns aufgespannt hast. Wir singen zum Abschluss das Lied 95.
Es begann, ich werde mal zu